Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Das erste halbe Jahr habe ich gefühlt alle 2 Wochen ein Tattoo gemacht und das war dann 80% Hörder Alkis so. Und dann von jetzt auf gleich war auf einmal mein Kalender voll mit richtig geilen Sachen, die ich machen konnte. Das war schon eine geile Zeit auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und ich bin so ein bisschen verwöhnt, muss ich jetzt gerade sagen, weil das ist jetzt schon das 2. Mal in Folge, in der die Aufnahme nicht mit Technikproblemen anfängt. Wir haben vielleicht unseren Fluch hinter uns gelassen. Ich weiß es nicht so richtig. Aber ich freue mich auf jeden Fall heute auch einen meiner Wegbegleiter, kann man sagen, hier zu haben, und zwar den lieben Sebastian Reschke. Sebastian, was geht ab?
Hallöchen. Ja, was geht ab? Die Sonne kommt wieder raus. Ich bin sehr erquickt, hab's mir hier im Studio gemütlich für uns gemacht und sitze hier gerade vor meiner tollen neuen riesengroßen Schaufensterfront und die Sonne lacht hier rein.
Wo ist denn das Studio jetzt eigentlich? Du warst ja vorher am Phoenixsee, das kenne ich ja noch, und seit dem neuen kenne ich das ja gar nicht mehr.
Genau, also es ist Fußweg 15 Minuten vom alten Laden. Genau, es ist eigentlich immer noch Phoenixsee nah, aber jetzt nicht mehr da für die Leute, die es kennen, an dieser doofen, abknickenden Vorfahrtsstraße, wo nur Autos vorbeifahren und keine Menschen vorbeigehen. Genau, jetzt bin ich so im Viertel hinterm Bahnhof Hörde und das ist ganz schön hier auf jeden Fall. Und nicht mehr so eine Gammelbude wie vorher, richtig schön. Geiles, neues, modernes Lokal.
Ja, sieht toll aus auf jeden Fall. Genau. Schön, so ein bisschen sehr ästhetisch, finde ich. Ein bisschen cleaner als das. Das alte war halt so dieses normale Tattoo-Studio, wie wir es von den 2010er Jahren kennen.
Ja,
mit ganz viel Kuriositäten, ne? Genau, das war echt geil.
Ja, genau, seitdem es Minded Large ist es ja schon cleaner, halt auch an der alten Adresse, und genau, jetzt hier die neue Adresse nochmal. Also ich sag mal, von der Einrichtung ist es eigentlich das gleiche wie bei der alten Adresse, nur die alte Adresse war halt von dem Lokal selber halt immer noch so urig, war ja so ein übelst alter Altbau und ja.
Wie viele Arbeitsplätze habt ihr jetzt bei Minded Large?
Ich habe jetzt hier sehr bequeme, geräumige 5 Arbeitsplätze. Also wirklich jeder hat viel Platz. Und wir haben ja aber auch schon, wenn wir jetzt so Walk-ins gemacht haben, wir machen ja immer so zu Halloween und Ostern so Special Walk-ins, da haben wir dann auch zu 7 auch gut hier arbeiten können. Ja,
ja, genug Platz müsste ja eigentlich sein. Ich wollte es gerade sagen, es sieht auch sehr aufgeräumt und sehr... Ja, geräumig aus auf jeden Fall.
Ja, ja.
Definitiv. Witzig. Du hast ja jetzt nur auch schon relativ lange auch einen großen Laden, und ich war ja praktisch fast von Anfang an als Kunde dann noch, da habe ich ja noch gar nicht tätowiert, mit dabei und habe mir das angeguckt, wie sich das entwickelt hat. Fandst du das, wie ist das für dich, so einen großen Laden zu haben? Ist das anstrengend? Wünschst du dir manchmal nicht? Also war für dich auch irgendwie, stand das mal zum Teil zur Debatte, dass du das wieder verkleinerst und ein bisschen, ne?
Ja, also ich sag mal so, das war ja... Im Prinzip war das ja mehr oder weniger der Beweggrund, von Farbaffäre zu beenden und mit Mind at Large weiterzumachen. Weißt du, die letzten 3 Jahre Farbaffäre. Oh, ich meine, klar, dass man mal Schmuh mit Mitarbeitern und so hat, das ist ja vielleicht auch einfach mal normal. Und aber irgendwie, es hat mich einfach immer genervt, irgendwie so. Dann ist man doch wieder mal mit einem angeeckt oder... es ist dann halt, es hat mich irgendwann genervt, doch so einen eigenen großen Laden tatsächlich zu haben. Und zu der Zeit hatte ich ja auch dann meinen Camper neu und dann hatte ich es auch so im Kopf gekriegt, so ey, weißt du was, ich hänge alles am Nagel. Ich finde jemanden, der meinen Laden so komplett übernimmt mit dem ganzen Stuff. Und dann setze ich mich in den Van und ich habe ja über die Zeit so viele Connections gemacht in der Szene, dass ich dann einfach erstmal zumindest mal so ein Jahr nur rumfahre und ja, aber dann letztendlich war es doch so, dass ich dachte, boah, hier gibst du aber echt auch einen riesengroßen Batzen Sicherheit damit ab und wie kannst du weitermachen, dass das wieder Spaß macht? Und das war dann halt einfach die Veränderung, die dann nötig war von dieser düsteren Dunkelkammer zu diesem schönen, hellen, fresheren, moderneren, vielleicht dann halt auch so ein bisschen spiri angehauchten Platz dann, genau.
Ich würde es eher erwachsen nennen, ehrlich gesagt. Also ich finde, es ist so eine erwachsene Version davon, so wie gesagt, ich sehe ja jetzt noch einen kleinen Ausschnitt von dem Laden, der wirklich super aussieht. Und ich kenne dich ja noch, da warst du ja noch so Metalcore-mäßig drauf, so mit ich schneide die Ärmel ab und so und habe so einen Seitenscheitel und so. Und das ist schon lustig, die Transformation. Dann jetzt so zum Ornamental Hippie irgendwie, das finde ich witzig.
Ja, das ist schon richtig. Ja, ich habe da auch echt irgendeinen Tätowierer hier aus Dortmund. Und ein Jüngerer, der hat mir irgendwann mal eine ganz lange Nachricht geschrieben. Der war ein bisschen, er war irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber er war erbost darüber, dass ich das gemacht habe. Also er hat sich dann auch am Ende, dass er das nicht verstehen kann, wie ich das alles an den Nagel hänge, dass ich doch so eine tolle Nummer gewesen wäre bei Instagram und wie ich das alles mal so wegwerfe und mich so aus Instagram zurückziehe. Und also das war echt einfach das Beste, was ich machen konnte. Das habe ich echt gebraucht.
Aber warum, also wie hat er, was ist sein Anteil da dran, weißt du? So, da muss man ja auch immer fragen, so was hast du denn damit zu tun? Also, ne, weil er, klar, man muss ja auch sagen, so Farbaffäre war ja auch früher, oder du hast ja mit deinem Laden, als du aufgemacht hast, dann müsste ja auch dann irgendwann
2009 habe ich aufgemacht.
Ja, genau. Da waren die ersten da von meinen Kumpels. Und da war es auch relativ schnell danach so, dass das ja auch die Institution in Dortmund war, ne?
Genau, also, das ist richtig, ja, ja.
Was Neo-Traditional angeht, da gab es ja eigentlich relativ wenig Plätze.
Ja. Ja, es war halt auch einfach, ne, wie du sagst, ich war da selber damals so in der Hardcore-Punk-Metal-Szene unterwegs und da zu der Zeit war die Szene auch in Dortmund groß und die haben halt genau die Tätowierung auch alle haben wollen und das war halt einfach so ein Boom, so ein Selbstläufer irgendwie, ne? Ich war ja dann auch selber in der Szene dann unterwegs am Wochenende und das ging einfach so ich habe den Laden aufgemacht, ich habe das erste halbe Jahr habe ich irgendwie gefühlt alle 2 Wochen ein Tattoo gemacht und das war dann 80% Hörder Alkis so und dann von jetzt auf gleich war auf einmal mein Kalender voll mit richtig geilen Sachen, die ich machen konnte. Das war schon eine geile Zeit auf jeden Fall.
Und wie bist du dann jetzt ich habe nochmal geguckt, du hast ja dann zwischendurch auch mal so ein bisschen mit Feinlein und so Single-Needle-Sachen rumexperimentiert. Genau. Und jetzt würde ich deinen Style ja auch eher so ein bisschen ornamental bezeichnen.
Genau.
So, wie hast du dann gemerkt, dass das so nichts mehr ist?
Ich glaube, das ist so, ich hab generell, jetzt muss ich mich gerade wieder an den Podcast mit Günner erinnern, den habe ich mir gestern Abend nochmal schnell reingezogen, um zu sehen, was mich hier so erwartet. Ich brauche immer irgendwie Action und Neues und Veränderung irgendwie und ich kann das irgendwie, ich kann sehr, sehr schwer bei einer Sache bleiben und mag es auch lieber ein Allrounder zu sein. Ich mache ja auch hier viel, viel Verschiedenes im Laden, was mir dann Spaß macht. Das Ornamentale ist aber das, was ich dann nur zeige, um halt so ein bisschen cleaneren Account zu halten.
Ja.
Und das Neo-Traditional, das war halt einfach irgendwie, das war irgendwie durch bei mir halt. Ne? Also es hat zwar lange Spaß gemacht und würde ich ja auch sagen, war das, was so mich halt so am weitesten nach vorne gebracht hat in der Szene, wo ich bekannt durch geworden bin. Aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und vor allem war das dann ja auch so, dann hat es ja auch einfach echt jeder gemacht. Ne? Also dann sind ja ohne Ende immer mehr aus dem Boden geschossen, die das gemacht haben und die das auch alle super gut machen. Ne? Und ja, irgendwie.
Ruhrpott ist ja generell auch ein ziemlicher Hotspot, was Neo-Traditional angeht. Ne? Also das ist, ich meine, klar, es gibt's überall, aber da ist so ein bisschen der Ursprung von den und nach wie vor auch immer noch viele Leute, die das gerne machen.
Ja, definitiv, genau, ist auf jeden Fall. Und machen es halt auch alle sehr gut, ne? Definitiv.
Wie ist das jetzt? Wie lange tätowierst du jetzt eigentlich schon? Das müssten doch auch bestimmt 25 Jahre sein oder so?
Nee, ich habe gestern, nachdem ich da, wie gesagt, den Podcast auch von dir und Günner gehört habe, habe ich auch nochmal so überlegt und gerechnet. Und für mich war das immer so, als ich die ersten Male auch bei Rockland war. Ich habe mich ja da von Matthias und von Colin tätowieren lassen. Und als ich da war, für mich war das da schon immer so, dass ich dachte, das ist schon so ein Laden, der schon so, den schon lange gibt und der schon so eine Legende ist. Aber der war ja dann auch noch gar nicht so lange auf, als ich dann da angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, so wie ich das jetzt gerechnet habe. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe vor knapp 20 Jahren mit der Ausbildung angefangen.
Krass. Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Ich habe die hier in Dortmund in der Brückstraße beim Halloween-Store gemacht.
Ach echt?
Genau. Beim André Hake habe ich gelernt.
Wirklich? Ach, das wusste ich gar nicht. Oder ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr.
Krass, okay. Da hätte ich gedacht, dass du das wusstest.
Warst du nicht auch in Wuppertal zwischendurch?
Genau, das war ja auch, der Halloween-Store ist ja ein Laden aus Wuppertal. Den gab es jetzt zuerst in Wuppertal, dann hat der in Dortmund aufgemacht. Das ist ja eigentlich eher so ein Laden für Schuhe und Gothic-Klamotten gewesen. Und dann haben die in dem Dortmunder Laden angefangen zu piercen und zu tätowieren. Genau, und in Wuppertal auch, glaube ich, Piercings. Und dann, nachdem ich da gelernt habe, bin ich dann nach Wuppertal als Tätowierer da in den Laden gesteckt worden. Genau.
Krass. Ja, in Halloween-Store bin ich immer früher gegangen, wenn ich in den Stadtgarten zum Skaten gefahren bin oder ins Coining-Haus. Mhm. Da bin ich nämlich immer in die Brückstraße gegangen und habe einfach nur gegeiert. Ich habe nie was gekauft oder so. Ich war auch noch zu jung, um mich tätowieren zu lassen. Ich fand aber immer die Bilder von André richtig geil. Ey. Und hab mich dann dahingestellt und hab einfach nur geglotzt und bin dann wieder rausgegangen. Es war ja auch ein Klamottenladen, das heißt, da war man jetzt nicht der Einzige und dann entsprechend auch wurde man dann nicht gefragt, was man will.
Ja. Witzig. Ja, Bilder, ey, das hat er ja immer, oder er malt ja, wenn ich das jetzt mal so sehe bei Instagram, der malt ja auch immer noch so viel verrückt, ne? Ey, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Pinsel in der Hand hatte. Und der hat ja, seitdem ich da angefangen habe mit der Ausbildung, also da habe ich ja auch wirklich, das war so die Zeit, so Halloween-Store-Ausbildung war so echt die Zeit, wo ich am meisten gemalt habe und so viel malen gelernt habe. Und der zieht das einfach bis heute durch. Der malt heute immer noch so riesen. Der hat damals ja auch, ne, nicht so Flashes gemalt einfach, ja, wie so die meisten malen.
Das waren richtige Bilder.
So 30x40. Nee, schon immer diese riesen Dinger halt, ne, so irgendwie voll geil.
Und du bist dann von der Ausbildung, hast du dann nach der Ausbildung direkt deinen eigenen Shop aufgemacht oder wie lief das ab?
Genau, so war das im Prinzip. Ich habe dann, als ich da weg war, habe ich so eine Mappe fertig gemacht mit meinen Sachen, die ich bis dahin schon tätowiert und gemalt habe und bin dann halt so die gängigen Studios hier in der Ecke abgeklappert, ne? War bei, glaube, Liebe Hoffnung in Essen war ich mit der Mappe. Ich war, wie hießen die nochmal? In Bochum, vom Salle und vom
Schindor. Eine Liebe.
Eine Liebe hießen die?
Nee, ich weiß, warte mal, eine Liebe
wie hieß denn der Laden noch? Da war ich auf jeden Fall auch mit der Mappe und ich bin halt so halt ein paar Studios hier im Ruhrpott mit der Mappe abgeklappert und also entweder haben sie mich netterweise angelogen alle, aber die meinten alle, ey, deine Mappe ist super, aber wir haben keinen Platz halt so, ne?
Aber echt, ich fand die Sachen für, die waren, ich meine, gut, ich kann das da nur bewerten von dem, wie ich 2010 Tattoos bewertet habe, aber ich denke mir so, die Sachen waren also auf jeden Fall top. Wenn ich mir jetzt angucke, was sich bei uns bewirbt, so, ne?
Zum Teil ohne also, Mappe. Ne, ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen, bewerten müssen das immer andere, aber ich denke, dass es halt damals zumindest kein Schrott. Vollschrott mehr war, was
nee, ich da auf keinen Fall.
Also, dass das schon Tätowierungen waren, die Leute zeigen konnten. Und aber wie gesagt, die hatten alle keinen Platz und dann Dann war es im Endeffekt mein Vater, der dann gesagt hat, ey, du, hier gegenüber von meiner Firma ist ein Ladenlokal frei geworden, willst nicht selber was machen? Und dann war ich so, oh, ich selber was machen? Bin zu der Zeit dann so Hausbesuch-Tätowierer gewesen.
Ja.
Bin dann halt immer so, hab dann meine alten Kunden noch aus Dortmund und Wuppertal, die habe ich dann alle zu Hause besucht. Und die meinten dann auch alle, ey, ja, mach das auf jeden Fall, eigenen Laden, das kriegst du hin und so. Und ja,
ich hatte halt gemacht. Zum Haustätowierer habe ich eine witzige Story. Ich habe gerade, ist mein guter Freund Marcel Birkenhauer zu Gast und der hatte gestern einen Kunden, der hat ihm dann irgendwie geschrieben, ja, passt die und die Uhrzeit dann bei dir? Und der Kunde dachte daraufhin, dass Marci zu ihm kommt zum Tätowieren. Hat dann hier so die Adresse hingeschickt. Geil. Und Marci sagt dann so zum Termin, er so, Alter, wo bist du? Hey, ja, ich bin zu Hause, du wolltest doch vorbeikommen. Und er so, nee. Und dann habe ich noch gesagt, der hat bestimmt noch sauber gemacht zu Hause. So.
Ja,
und dann kam er an, er so, angemacht. Ja, genau. Und er so, ja, habe ich wirklich gemacht. Ich habe sogar noch Apfelsaft und Selters geholt, weil ich nicht wusste, was du trinkst. Fand ich mega süß irgendwie.
Ja, sweet, so, aber auch ein bisschen gruselig. Ne?
Ja, schon. So, er hat halt dann irgendwie das so ein bisschen missverstanden, so dieses, passt das bei dir? So, und dachte halt so, ja, okay, dann nicht nachgefragt.
Okay, ja, passt
aber
das
bei witzig. Dir, kann
man falsch verstehen, das stimmt.
Ja, das ist schon geil. Und ich kann mich noch dran erinnern, du warst ja auch früher relativ aktiv, was Messen und so, Conventions angeht, aber jetzt ja irgendwie gar nicht mehr so. Warum?
Genau. Ja, das war, glaube ich, auch halt so die Zeit, ne, wo das so mit dem Neo-Traditional und Farbaffäre so mega gekickt hat und ne, Instagram ja auch noch nicht, ja, vielleicht gab es da schon, aber es war halt zumindest noch nicht so für die Tattoo-Szene oder war die Tattoo-Szene noch nicht so, wenn man dann so einen Ladenbericht im Magazin und also das da hat man halt nicht Fotos bei Instagram gepostet, sondern da ist man halt auf Messen dafür gegangen, ne? Also um Werbung zu machen und Guestspots und hat auch mega, ich hatte da halt so auch so eine Zeit, da habe ich mit dem Marc Halbstark hier, Meister Isegrim, mit dem habe ich da ja auch so gerne und viele Messen gemacht. Oh, das war auch echt einfach abgefahrene Zeit, wilde Zeit. Ja, vielleicht auch, wie du sagst, erwachsen geworden, irgendwie vielleicht nicht mehr so stressresistent oder so und dann auch.
Findest du, ich finde eigentlich so ein bisschen, du wirkst mir immer so, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast, so, weißt du, nicht so von wegen gestresst, weil ich bin, wenn ich bei mir in den Laden gehe, so bin ich morgens schon dreimal detoniert, bevor ich überhaupt auf Arbeit gegangen bin, weißt du, und bei dir denke ich mir dann immer so, nee, Basti hat's richtig gemacht, so der tätowiert, der macht seinen Kram, der hat auch noch seine anderen Projekte am Laufen, du warst ja auch immer sehr umtriebig.
Genau.
Der macht's richtig, habe ich gedacht.
So ist, ja, also ich würd auch sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Ja, gut, nicht alles richtig gemacht habe, aber ich denke schon, dass ich auch wahrscheinlich auch viel Glück, sage ich mal, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und ich denke, also jetzt tatsächlich spiele ich momentan wieder mit dem Gedanken, mal wieder einen Guestspot und eine Messe zu machen. Aber so viel, wie es damals war, da habe ich irgendwie 14 Messen in einem Jahr gemacht. Also, ne, also mehr als eine Messe pro Monat. Das ist, boah, könnte ich heute nicht. Vor allem halt auch mit den ganzen Projekten, die ich halt so nebenbei alles mache, ne, das wird nicht mehr hinhauen. Damals habe ich halt nur fürs Tätowieren gelebt und konnte halt da die ganze Energie reinstecken und das habe ich halt heute einfach nicht mehr.
Was machst du jetzt alles parallel noch dazu?
Was mache ich noch parallel? Viel Sport. Die Zeit nehme ich mir jetzt auf jeden Fall auch.
Cool. Was machst du für Sport? Yoga?
Naja, ich mache zwar schon viel Mobility und Stretchen, aber Yoga, das ist mir irgendwie zu entspannt. Und ja, halt viel zu Hause, Bodyweight,
geil, mach
ein bisschen
ich
hier mit Ringe. Ringe habe ich für mich entdeckt, da habe ich gerade sehr viel Spaß dran.
Cool, so TRX meinst du? Fett.
Halt so Ringe hier, wo die so, wie nennt sich das, Akrobatik mitgemacht wird halt, ne? Du kannst ja da
ja.
So. Und genau, was aber halt wahrscheinlich dann doch eher das Zeitintensivere ist als Nebenprojekt, ist halt das Veranstalten, ne? Veranstalten, Festivals veranstalten, Partys veranstalten, selber auch auf den Festivals und Veranstaltungen auflegen und ja, das halt auch. Da jetzt auch nebenbei die ganzen Messen und Guest-Spot, das wird nicht funktionieren.
Ja, das ist ja dann gerade auch bei Veranstaltungen, das muss man ja dann auch vorweg planen. Machst du eher so, wenn du sagst Festivals, ist das viel so? Hast du da jetzt eine eigene Firma, sag ich mal, die das macht? Oder wie funktioniert das? Oder weil du bist ja im Junkyard, glaube ich, zumindest, ich weiß nicht, ob du da mitgeholfen hast.
Da habe ich mal viel, ja, genau. Bei der Entstehung des Junkyards war ich aktiv mit dabei, genau. Also das die erste Veranstaltung, die auf dem gemieteten Schrottplatz lief, was jetzt das Junkyard ist, war eine Veranstaltung von mir mit denen halt, genau.
Okay.
Und dann habe ich ja da war ich ja noch so super wild in der Stoner-Rock-Szene unterwegs. Und da haben wir dann auch so ein paar Stoner-Rock-Festivals gemacht. Und das war dann halt, ja, was halt nicht mit einer Firma, sondern waren halt ein paar Selbstständige, die das zusammen gemacht haben. Ne? Halt Junkyard, jeder Plattenladen, Black Plastic aus Dortmund und Freunde. Wir haben das dann irgendwie diese Festivals zusammen gemacht. Jetzt ist es ja eher so elektronisch und dann überwiegend halt mit einem Kollektiv, was wir während Corona hier gegründet haben.
Okay,
cool. Cosiforce-Kollektiv.
Ja, represent. Habt ihr so eine Homebase, so einen Club, wo ihr dann die meisten Sachen macht oder sucht ihr euch immer dann neue Locations raus für die Veranstaltung?
Haben wir überhaupt schon mal eine Clubveranstaltung? Ich glaube, wir haben noch gar keine Clubveranstaltung gemacht.
Ach krass, okay.
Nee, wir sind nur Festivals, Open Airs, sowas halt. Wir haben hier in Dortmund, ist am Speicher, wer das kennt, die haben da so ein, gegenüber vom Speicher, so ein Übergangsvertrag von der Stadt gekriegt, da ist so ein altes Bahngelände, da ist so ein Stück grad unbenutzt, das wurde jetzt die Kieselwiese getauft und da machen wir dann halt ein paar Mal im Jahr Open Air. Auch nochmal Werbung an der Stelle, 16. Juni, also nächste Woche, Sonntag, gibt es tagsüber Musik auf der Kieselwiese vom Cosiforce.
Kommt vorbei. Okay. Und wie viel, also habt ihr zuerst die Location und sagt, okay, wir haben jetzt hier Bock, ein bisschen elektronische Musik aufzulegen oder und sucht euch dann das Line-Up zusammen oder habt ihr dann wirklich einen festen Plan, festen Ablauf?
Oh, das ist eigentlich mal so halt, würde ich sagen. Ne? Das ist, also die Kieselwiese da im Speicher, mein Bruder ist ja auch bei uns im Cosiforce-Verein und ist dann halt da auch im Speicher in dem Verein und da auch Vorsitzender. Und die haben halt da diese Wiese und wir haben jetzt so, sage ich mal, als einziges elektronisches Kollektiv das Vorrecht, da Partys zu machen quasi, genau.
Okay, cool.
Und wir haben halt den Platz und wir suchen uns dann für unser Kollektiv, wo dann die meisten Zeit haben, einen Date raus, wo es für uns passt und gucken, ob es für die Kieselwiese da auch frei ist. Genau, und ja, dann legen da jetzt halt größtenteils die DJs vom Verein auf, haben aber auch da zwei externe DJs, lokale DJs hier aus der Stadt. Und
also ist es so im Prinzip ein Verein, den ihr gegründet habt, über den das dann läuft?
Genau. Das ist ganz witzige Geschichte auch eigentlich. Wir sind ja im ersten Corona-Jahr entstanden und zwar aus der Not heraus, weil keine Festivals gab. Alle Festivals waren gecancelt, es durften keine Festivals stattfinden. Und ich habe halt so eine Gruppe, die dann ja auch später, wie gesagt, der Cosiforce geworden ist, die halt den ganzen Sommer über den Festivals hinterherjagt. Und dann waren wir alle ganz enttäuscht, dass es kein Festival gab. Und dann haben wir, ich glaube, das war dann im Ende, genau, einer hat herausgefunden, dass so eine Festival-Location im Sauerland, wo immer früher das Katzensprung-Festival war, dass man das mieten kann. Und mein Bruder hat dann irgendwie herausgefunden, dass Vereinsfeiern bis 100 Leute während Corona erlaubt sind.
Ja, okay, verstehe.
Wenn man dann halt ein Festival haben will, dann müssen wir halt jetzt einen Verein gründen und können dann da bis 100 Leute ein Festival machen. Und so haben wir es dann halt auch gemacht. Ne? Haben dann da mit 80 Leuten ein ganzes Wochenende gecampt, haben da ein Indoor- und ein Outdoor-Floor aufgebaut und haben dann da zu Corona richtig wild gefeiert.
Und es gab niemanden, der was dagegen sagen konnte.
Und es gab niemanden, der was dagegen sagen konnte. Und Ja.
Ist das schwierig mit so einem Verein? Ist doch voll die Bürokratie, oder? Dann, die man machen muss mit Vorsitzenden und Ausschüssen und.
Ist schon, vor allem, glücklicherweise ist mein Bruder ja da auch so pfiffig mit Förderungen und das ist dann auf jeden Fall auch echt immer ein ganz schöner Stress, da so Anträge stellen und es ist auf jeden Fall echt übelste Bürokratie. Wir hängen auch echt gerade noch ein bisschen hinterher mit Rechnungen an die Förderung schicken und das ist schon wild.
Aber das ist auch, Dortmund ist ja, sage ich mal, kulturell, gerade auch was Musikszene angeht. Ich meine, ich weiß nicht, ob es das Juicy Beats noch gibt. Ich glaube aber schon, dass ich Werbung jetzt gesehen habe.
Ja, gibt es noch, ja. Ich glaub,
und dadurch, die schiere Größe, die Stadt hat, so habt ihr eigentlich auch generell eine ganz gute Szene, denke ich mal, so, ne, gerade auch was elektronische Musik angeht.
Ja, also, wenn ich jetzt so nur mal nach Köln rüberblicke, würde ich sagen, wir haben echt eine sehr schwache Szene. Aber ja, wenn so von dir aus betrachtet oder vielleicht von anderen Leuten im Ruhrpott oder von anderen Städten im Ruhrpott betrachtet, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht hier, ja.
Ja. Ja, hier, ich meine, hier haben wir auch im Osten ist auch relativ viel, das ist das Einzige, was hier noch geht, halt Elektro, ne? Mhm. Und hier gibt es auch den einen oder anderen Rave. Genau, klar. Leipzig ist ja, ich sag immer, Berlin Light so ein bisschen. So, das ist so, und wir haben hier aber auch viel Outdoor, viel auch so, wo man dann erst kurzfristig, sage ich mal, dann die Einladungen bekommt, so hier dann und dann geht hier ein Beat, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei.
Free Raves.
Ja, genau. Ist schon witzig. Eigentlich. Ja. Was ist dein Lieblingsfestival, wo du bis jetzt gewesen bist?
Mein Lieblingsfestival ist ganz klar das Zugvögelfestival, genau.
Wo ist das?
Das ist in der Eifel am Weißenstein. Bei
Ah, Eifel ist auch richtig schön.
Super schön. Ist halt auch nur 2 Stunden Fahrt von hier und seit letztem Jahr ist der Cosifos auch beim Aufbau beteiligt. Genau. Wir haben letztes Jahr schon mit einem anderen Kollektiv aus Köln zusammen da einen sehr großen Bereich des Festivals mit aufgebaut und genau dieses Jahr auch wieder. Sehr, sehr geil da oben.
Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich, als ich das letzte Mal, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Mal zum Guestspot war, lief auf jeden Fall irgendein Set vom Zugvögelfestival. Das habe ich danach nämlich noch bei Google gesucht, ob ich das irgendwo finde, weil das fand ich nämlich richtig cool zum Arbeiten, die Mucke.
Ja, definitiv, ne? Also ich sag mal, dass so dieser Wechsel hat sich auch auf jeden Fall, also jetzt von Farbaffäre zu Mind at Large hat sich auf jeden Fall auch musikalisch hier drastisch geändert. Also es ist, läuft hier auf jeden Fall auch überwiegend elektronische Musik und nicht hier Rockmusik, wie man es aus einem Tattoo-Studio kennt.
Mache ich aber auch wenig, muss ich sagen. Ich habe bei uns ein striktes Geballerverbot eigentlich, weil ich habe keine Lust darauf. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich muss so ein bisschen irgendwie in the zone kommen und das kann ich nicht, wenn mich einer anschreit. Und dann kannst du auch von keinem Kunden erwarten, da 6-7 Stunden ruhig liegen zu bleiben. Fotografierst du eigentlich noch?
Das ist auch momentan ein bisschen eingeschlafen, habe ich auch wenig Zeit für gefunden und genau, das ist jetzt auch lange nicht mehr passiert. Nee.
Warum?
Ich würde mal sagen, weil ich wahrscheinlich einfach andere Sachen, größeres Interesse irgendwie in meinem Leben gefunden haben und na, wie ich auch gesagt habe, ich will immer so viel machen. Ich wünschte, ich hätte noch viel mehr Zeit am Tag, um viel mehr zu machen. Und dann muss natürlich irgendwas wegfallen, was gerade weniger Interesse hat. Und das ist dann das Fotografieren. Ich denke zwar immer wieder mal drüber nach, dass ich da auch Bock drauf hätte, würde mich da dann, glaube ich, aber auch wieder neu orientieren. Also so wie ich zuletzt fotografiert habe, hat es mir auch wieder Spaß gemacht, aber so wie ich mit Fotografieren angefangen habe, so das bin ich auch nicht mehr so irgendwie.
Ne? Ja, man entwickelt sich dann da ständig weiter. Hast du denn noch irgendwas auf deiner To-Do-Liste, was du auf jeden Fall nochmal machen willst? In welcher Hinsicht auch immer? So irgendwas, wo du sagst, boah, das Thema wird mich voll reizen, so da würde ich mich auch gerne mal nochmal reinfuchsen? Bestimmt.
Ich hätte echt mal vielleicht Bock, dieses Kitesurfen auszuprobieren. Und da mein Vater ja extremer Flugsportler war, als ich klein war, hier so mit dem Drachen und Paragliden.
Ah, krass.
Und Günner auch gestern, ich glaube, Günner hat auch in dem Podcast Paragliden erwähnt. Und das ist auch sowas, wo ich immer denke, da hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf, aber das kostet halt sehr viel Zeit.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wärst du denn, ich wüsste nicht, ob ich da Bock drauf hätte, weil das wegen Höhe und so, weißt du, das ist also, wobei ich Paragliden noch eher machen würde als Fallschirmspringen.
Ja, definitiv. Also ich bin ja schon mal Drachen mitgeflogen und Paragliding bin ich auch mitgeflogen und dann ist mein Vater, der hat ja dann irgendwann auch angefangen, so einen Propellerschein zu machen, also so ein Propeller hinten am Paraglide und dann am Drachen und dann hat er irgendwo hier in der Nähe so ein kleiner Flughafen, da hat er dann so einen Trike gemietet. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist wie so ein Drachen halt, wo man fliegt, aber dann so ein Dreirad drunter mit Propeller.
Ja.
Und da hat er mich dann auch mitgenommen, da bin ich auch mitgeflogen.
Krass.
Hast da keinen Schiss? Ich glaube, wenn ich das selber steuern würde, dann würde ich, also von der Höhe habe ich da, Höhenangst habe ich dabei nicht. Das ist nicht das Problem. Ich habe nur bei diesen drei Flügen, die ich da bisher mitgemacht habe, habe ich eigentlich jedes Mal hat sich mein Magen umgedreht wie Sau. Und ich glaube, wenn ich das aber selber fliegen und steuern würde, dann wird das funktionieren. Aber ja, wie gesagt, Höhe ist kein Problem.
Ist ja wie beim Auto auch manchmal so, ne, dass du dir dann denkst, so man selber, wenn man dann fährt, da hat man überhaupt gar keine Probleme. Aber wenn man dann irgendwie der Beifahrer ist, dann kotzt man sich am liebsten die
Seele
aus. Und
aufs Handy guckt.
Ja, boah, das ist das Allerschlimmste. Da gibt's auch irgendwie noch nichts. Also ich habe zumindest noch keinen Tipp dazu gehört, wie man das nicht hat, weil Telefon als Beifahrer geht nicht und hinten im Fond sowieso nicht.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Glaube ich, was
vielleicht so fällt mir gerade so ein. Man kriegt ja jetzt immer wieder auch gesehen diese hier so eine Apple Vision Pro halt, ne? Wenn du dann einfach deinen Kopf gerade hast und dem Verkehr und dem Hintergrund folgen kannst und dann da irgendwie vielleicht noch was, du dann da dabei deine Dosis Dopamin abholen kannst.
Bist du da so? Also bist du so ein Handy-Opfer?
Boah, schlimm, ey, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber meine Freundin hat mir jetzt so eine tolle App empfohlen, die sie auch benutzt, weil sie ja auch da vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie ich, aber das da auch eine Sucht hatte. Opal nennt sich die App. Und da kannst du dann deine Apps einstellen, bei denen du zu viel rumsuchtest. Und die sind dann halt einfach geblockt halt, ne? Also kannst du nicht öffnen und dir werden auch keine Nachrichten, also du kriegst nichts auf dem Display mehr davon angezeigt oder so. Und wenn du das dann benutzen willst, dann kannst du wie so beim Wecker snoozen. Dann kannst du sagen, okay, jetzt 10 Minuten und dann ist nach 10 Minuten blockt das halt alles wieder weg halt, ne? Und das ist auf jeden Fall, reduziert auf jeden Fall die Bildschirmzeit.
Das habe ich bei mir auch probiert. Bei Instagram habe ich mir eigentlich täglich 45 Minuten eingerichtet, aber da kommt jedes Mal Zeit ist um. Was machen wir jetzt und dann immer auf den Knopfdruck heute kein Limit.
Ja, das passiert mir dann doch auch. Dann denke ich so, jetzt habe ich Office-Tag, jetzt muss ich Posts machen und dafür auch mal gucken, wie wird nochmal genau der Tätowierer geschrieben und so.
Ja.
Ja, dann muss natürlich nicht geblockt sein halt, ne? Und dann erwischt man sich doch wieder, dass man eigentlich nur mal kurz nach einer Nachricht gucken wollte und wieder doomscrollen ist.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was man hat, weil man alles wirklich an einem Gerät hat und dann halt auch super schnell abgelenkt wird. Da muss man hart diszipliniert sein.
Furchtbar.
Ich kriege es aber auch nicht hin, ganz ehrlich. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mit so einem Content-Blocker, ich würde dann wahrscheinlich mir irgendeinen Weg überlegen, wie ich den dann umgehen kann, obwohl ich den selber installiert habe.
Ja, man muss natürlich, ein bisschen Disziplin muss man haben.
Was ist die Hauptplattform, die deine Zeit frisst, wo du am meisten guckst? Bist du so ein Reels-Shorts-Typ oder?
Bis vor kurzem oder bis vor einer Weile hätte ich auf jeden Fall ganz klar Instagram gesagt, aber das wird jetzt abgelöst von YouTube bei mir.
Ja, kenne ich.
YouTube ist ganz wild und ich habe auch echt Angst, weil ich habe mit so ein, zwei Social-Media-Beratern in letzter Zeit gesprochen und da hat einer gesagt, YouTube hätte wohl ganz Großes in Planung. Wir müssen uns alle festhalten. Ich glaube, spätestens in einem Jahr oder ich glaube, dieses Jahr will YouTube noch irgendwas rausbringen, ändern oder so. Und dann kann sich Instagram und TikTok müssen sich alle festhalten. Also die werden weggeblastet.
Was Content ich weiß nicht, ob irgendwie das
dann,
angeht.
Ja,
oder?
Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht da auch, ich habe keine Ahnung, was die da machen werden. Ob man da auch dann vielleicht besser irgendwie kommunizieren kann mit Leuten oder ich habe keine Ahnung. Also ich meine, YouTube Shorts gibt's ja jetzt auch schon lange halt. Ne?
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung.
ich gucke mir YouTube auch gerne an. Mein Feed ist so ein bisschen witzig auch, weil es sind entweder, also es wechseln sich ab, Kochvideos und Waffen. Ich koche nicht oft und ich besitze keine Waffe, weißt du, wie ich meine? Also es ist aber irgendwie, ist man da in so, der Algorithmus ist der Meinung, genau, richtig. Zum Konsumieren von Content finde ich es cool, aber selber, ich habe auch schon ein paar Mal Sachen reingeworfen, fand ich YouTube immer crazy anstrengend, weil da musst du wirklich, das ist auch schon wieder eigentlich der nächste Vollzeitjob, den man da hat, wenn man da was reißen will.
Ja, gut. Aber da bist du doch auch unterwegs, oder nicht? Du hast doch auch YouTube-Kanal, oder nicht?
Ja, wir haben, also ja, ich recycle da halt den Content. Das ist ja eigentlich alles Instagram. Auch bei TikTok werden die Sachen recycelt. Einfach, dass man es da dann auch noch anbietet. Aber ich persönlich war halt immer der Meinung, YouTube ist halt, TikTok ist insofern besser, finde ich. Da schmeißt du mal was rein und da dreht auch mal was. Weißt du, wir haben jetzt das größte Video, was wir haben, hat, glaube ich, fast 200.000 Aufrufe dabei bei TikTok. Das macht dann schon Bock. Das ist dann wie in der Spielo so. Man sieht dann, okay, es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch. Und dann willst du natürlich den Dopaminkick haben und machst das dann beim nächsten Mal wieder. Da passiert dann aber gar nichts. Und bei YouTube ist immer so 3-4 Views oder so, da passiert gar nichts.
Ja, ich habe jetzt doch trotzdem auch mein erstes YouTube-Video hochgeladen, aber auch einfach nur, weil ich, hatte ich am Anfang gesagt, dass ich auch mit, da waren wir noch gar nicht am Recorden, da hatte ich doch von CapCut erzählt, dass ich da auch mich gerade reinfuchse. Und als ich dann das erste Video bei CapCut fertig gemacht habe, dann sagt er am Ende, ja, möchten Sie es auch bei TikTok und YouTube hochladen? Da habe ich gesagt, so, ja klar. Und
Was hast du dann da gemacht?
YouTube-Video. Geil. Ja, auch einfach nur so ein Reel, wo man ein paar Arbeiten von mir sieht, genau.
Ah, okay.
Nichts Besonderes.
Hast du da Ambitionen, dass du das ein bisschen ausbauen willst in nächster Zeit? Also klar,
Also das Editing macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Das ist halt auch nicht so Tattoo-typisch, was heißt Tattoo-typisch zu machen? Also auch ein bisschen verrückter, ein bisschen more crazy zu machen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so das Video, wo sich erst mein eigenes Gesicht irgendwie aus Mosaiken so zusammenbaut, so ganz verrückt und irgendwie, ja, so ein bisschen abgedrehten Kram mag ich dann da auch. So als Hook am Anfang so was Bescheuertes irgendwie.
Ja, und das finde ich aber cool. Ja. Ich habe mir letztens erst so ein Hook-Cheat-Sheet runtergeladen von irgendeiner Agentur, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Ich habe vorher immer ohne gearbeitet, aber jetzt ist natürlich so, man muss ja dann auch um die Aufmerksamkeit so ein bisschen buhlen.
Ja,
was glaubst du,
da ist die Hook ganz wichtig.
Genau, richtig. Glaubst du, dass das essentiell wird in Zukunft auch fürs Tattoo-Game, dass man, sage ich mal, Social Media oder generell in den Sachen am Start sein muss und sich da was überlegen muss, um relevant zu bleiben?
Ja, ist doch jetzt schon so.
Ja.
Also sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch nicht mit dem Kram angefangen und hatte jetzt auch nicht Social Media Berater gehabt oder schon mit welchen gesprochen, Erstgespräche gehabt. Es geht halt einfach nicht mehr ohne. Ne? Also ich meine, ich merke das vor allem so extrem bei meinem Laden-Account. Ich hatte zu Ende Farbaffäre-Zeiten, Anfang Mind at Large-Zeiten bei der alten Adresse. Das war egal, welchen Gast-Tätowierer ich eingeladen habe. Der war innerhalb von ein paar Tagen komplett ausgebucht.
Geil.
Da war die ganze manche Tätowierer haben direkt dann noch gesagt, ey, ich hänge noch ein paar Tage dran, weil ich so viele Termine habe. Und jetzt von meinen letzten, weiß ich nicht, 10 Gast-Tätowierern haben auch 2 ihren Guest-Spot nochmal kurz vorher abgesagt, weil sie gesagt haben, ich habe keinen Termin reingekriegt. Und es ist halt einfach bei Instagram, der Algorithmus ändert sich ja da gefühlt alle 3 Monate und die Reichweite wird immer schwieriger zu generieren und das macht sich bemerkbar, ne? Und ja, also ich glaube, dass wenn man viele Tätowierer hat, ich habe jetzt mittlerweile hier 8-9 Leute arbeiten und wenn die alle zu tun haben wollen und alle vollen Kalender haben wollen, dann musst du da einen Social Media Typen haben. Das geht, glaube ich, sonst nicht
mehr. Kommen die Leute bei dir dann, ohne dass du was machst, im Sinne von, du bist ja jetzt nicht super aktiv bei Social Media, dass du zu tun hast, oder merkst du halt selber auch, boah, weil zum Beispiel ich merke, wenn ich jetzt nichts mache, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, das haben wir gemeinsam, so, genau. Und ich mache da nichts, dann merke ich das auf jeden Fall auch an den Anfragen, da muss ich selber erstmal wieder präsent sein, so ein bisschen, dass da was reinkommt.
Ja, definitiv. Definitiv. Also ich sag mal so, die goldenen Zeiten sind da schon lange vorbei. Ne? Also ich meine, da, wir hatten ja vorhin das Thema, wo das so geboomt hat bei mir mit Farbaffäre und mit der Hardcore-Punk-Szene hier in Dortmund, da habe ich halt jeden Tag, ich meine gut, da habe ich auch jeden Tag ein Tattoo gemacht, wo ich richtig Bock drauf hatte jeden Tag. Und das ist dann auch immer direkt am selben Abend bei Instagram gelandet und habe mich ja da auch in den Instagram-Stories irgendwie dreimal am Tag zum Affen gemacht und da sind natürlich auch ohne Ende Termine reingerauscht. Und jetzt, was hatte ich auch in dem Podcast gehört, irgendwie so, ich weiß nicht, warst du das, dass du auch sagtest, irgendwie 3 Tage ausgebucht mal irgendwie?
Also Günner hat das große Privileg, sage ich mal, dass der ja wirklich eine anderthalb Jahre im Vorlauf. Und bei mir ist es jetzt wirklich so, ich habe gestern angefangen, Newsletter zu schreiben noch, weil wir haben ja durch unsere Einverständniserklärung, die wir machen, halt auch die Kundendaten. Und ich denke mir halt immer, mit Social Media probiert man ja immer so ein bisschen Neukunden zu generieren. Mhm. Man hat aber ja auch eine Menge Bestandskunden eigentlich, die man ja auch erreichen kann. Und das geht natürlich gut, indem man natürlich die Daten, die man dann erhebt, auch verwertet.
Ja, ja.
Und habe dann gesagt, so, es wird jetzt an der Zeit, dass ich da jetzt mal kurz Bescheid sage, Kinder, es gibt jetzt in Zukunft ein bisschen weniger Termine, also seid bitte schnell, und ja, hat ganz gut funktioniert auf jeden Fall.
Ja, ja, ich habe tatsächlich auch irgendwie Anfang des Jahres habe ich das erste Mal einen richtig heißen Nacken gekriegt, indem ich irgendwie in meinen Kalender geguckt habe und gesehen habe, ich habe jetzt 1,5-2 Wochen den Kalender voll, danach habe ich auch noch Termine, aber wenn du jetzt keine Termine weitere reinkriegst, dann hast du nicht mehr jede Woche voll zu tun. Und dann hatte ich auch echt mal so eine Phase, wo ich irgendwie nur 1-2 Termine in der Woche hatte, da habe ich echt einen richtig heißen Nacken gekriegt, ne? Und dann habe ich genau so wie du auch gesagt, geil, ich habe doch E-Mails von den Einverständniserklärungen, habe mich da auch nochmal erkundigt, so, darf man machen, aber man musste dann da auch direkt, man ist, glaube ich, dazu verpflichtet, ich habe dann auch direkt hier so mit Mailchimp, keine Ahnung, so professionell gemacht. Du bist natürlich dann auch dazu verpflichtet, direkt so einen Unsubscribe mit drin zu haben. Ich habe aber auch von einer Kundin eine böse Mail zurückgekriegt, ne? Die hat richtig da, also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, das waren irgendwie 200 Mails, die rausgegangen sind, und hat auch eine echt so eine Hassmail kam zurück, wie unverschämt, sich die E-Mail von der Einverständniserklärung zu nehmen und einen zuzuspammen, mit Werbung zuzuspammen.
Ja, Spam ist ja nochmal ein bisschen was anderes.
Ja.
Und bei uns ist das so, wir holen uns den Consent dann natürlich direkt am Anfang, wenn wir die Einverständniserklärung machen. Die ist auch darauf ausgerichtet, dass wir die Daten dann halt verarbeiten können. Sind ja auch zum Beispiel Sachen, ich habe das hier, keine Ahnung, irgendeiner haut in den Sack oder man schmeißt jemanden raus. Hatte ich letztes Jahr die Situation so, und dann habe ich natürlich binnen kürzester Zeit, kann ich den Leuten, die es betrifft, auch Bescheid sagen und sagen, okay, dass die halt nicht im Dunkeln gelassen werden. So, was passiert jetzt mit deiner Anzahlung? Was passiert mit deinem Termin? Ja, so, dass sie einfach abgeholt sind, ne? Und ich sehe ja dann, es kommt ja immer drauf an, ich nutze das Tool wirklich super selten, immer nur dann, wenn ich es muss oder wenn es wirklich was zu sagen gibt in dem Fall, einfach weil ich persönlich lese jetzt auch nicht so die Newsletter und bin dann auch eher immer so, entweder gucke ich es mir gar nicht an oder trage mich dann da aus, aber ja, die Möglichkeit hast du ja mit Mailchimp und so sowieso, dass du das direkt onboard hast, dass die Leute sagen, wenn die keinen Bock darauf haben, dann tragen die sich aus dem Verteiler aus und dann ist gut. Am Ende, ganz ehrlich, wenn ich online was bestelle und sage, ich möchte keine Online-Werbung haben, ich kriege trotzdem welche. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist den Leuten scheißegal.
Ja,
so.
Ja. Genau. Haben die aber auch bisher alle nur Glück gehabt. Ne? Das ist unlauterer Wettbewerb, und wenn man sagt, man will keine Werbung haben, man kriegt welche und man hat Bock drauf, dagegen vorzugehen, dann kann das denen ganz schön das Genick brechen.
Ja, voll. Mich also, nervt das
mein
meistens.
Mein Vater hat, glaube ich, schon mal 2.500 Euro Strafe dafür bezahlt.
Ja, das ist halt eben, und auch heutzutage, ne, Datenschutz und so, das ist dann eben die Geschichte. Ich meine, gut, ob man da jetzt direkt eine Hassmail kriegen muss, dann dafür, das wage ich jetzt, also finde ich, ist auch ein bisschen, wir hatten das, als wir mal geflyert haben, wir haben hier für unser Klamottenlabel mal lokal Flyern ausprobiert und haben dann halt hier die Straßenzüge uns aufgeteilt und haben dann da überall einen Flyer reingeschmissen, und da kamen dann auch böse Nachrichten, wo dann steht, wenn da steht, ich will keine fucking Werbung haben, dann will ich keine fucking Werbung haben, auch von euch nicht. So, ne? Kann ich ja auch verstehen, aber am Ende des Tages ist es halt auch so, so what? Was mich dann nervt, sind Leute, die dir dann irgendwie irgendwelche Geschäftsideen pitchen pitchen wollen oder dich dann irgendwie im Verteiler haben, weil die deine Werbung übernehmen wollen oder so, und dann auch so automatische E-Mail-Kampagnen losgetreten werden, wo du alle drei Tage ein Follow-up bekommst und sagst, ich habe einfach kein fucking Interesse, so lass mich in Ruhe, so, ne? Ja, das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied.
Ja. Naja, ich habe es auf jeden Fall jetzt so, ich habe jetzt seit wenigen Wochen meine Einverständniserklärung digital. Da gibt's ja so ein paar Anbieter, aber das irgendwie, die wollen natürlich alle Kohle dafür haben. Und mein Bruder ist ja glücklicherweise Programmierer, um es so ganz einfach auszudrücken. Und der hat ja auch meine Website programmiert und der hat jetzt dann ja einfach für mich selber so eine Einverständniserklärung digital programmiert, wo man dann ganz entspannt hier so einen QR-Code scannen kann bei mir im Laden und das dann so ausfüllen kann und auch Unterschrift so mit dem Finger auf dem Display dann drunter setzen kann. Und da setzt man dann am Ende ein Häkchen, Newsletter, ja oder nein.
Genau.
Ganz entspannt halt.
Witzig, das habe ich mir nämlich auch vor, wir benutzen das jetzt, glaube ich, auch schon so 2,5 Jahre, habe ich mir das auch so gebaut, genau wie du gesagt hast, auch mit Finger auf dem Display machen. Es war vorher so ein Formular einfach und ich, weil mich viele Leute darauf angesprochen haben, werde ich das jetzt wahrscheinlich demnächst, oder ich bin gerade dabei, das als Produkt fertig zu machen. Und die Schwierigkeit bei dieser Geschichte ist halt immer nur auf die Kundendaten. Die dürfen ja nirgendwo gespeichert werden, weil ansonsten stell dir vor, du bist jetzt Anbieter, hast 50 Tätowierer, die alle ihre Kundendaten bei dir reinlassen, dann bist du einfach eine richtig crazy Datenkrake. Und theoretisch, wenn man Böses im Schilde führen würde und diese ganzen Daten auch selber für sich speichert, hat man halt, ich meine, ne, in einem Normalfall, wenn du jetzt das über einen Formular oder so machst, hast du halt das Ding, dass dann diese Kundendaten, die ja sensible Gesundheitsdaten enthalten, auf deinen Servern gespeichert sind. Und damit hast du ja theoretisch Zugriff darauf.
Genau.
Und das sind halt so ein paar Geschichten, die musste man jetzt ausmerzen. Das funktioniert alles mittlerweile. Jetzt geht's eher so ein bisschen ums Technische. Und wie gesagt, wir haben die bei uns jetzt schon mit Anbindung an unser CRM-System relativ lange in Betrieb. Und das macht halt die Sache wirklich einfach. Und ich meine, da ist Tätowieren ja dann auch noch so ein bisschen hinterher und so ein bisschen steinzeitlich unterwegs. Das ist in anderen Unternehmen, ist das schon seit Jahrzehnten Standard. Ja, ja. Und wir entdecken gerade so das Rad neu irgendwie, weißt du, ja, so, weil wir es müssen. Ja,
wow, man kann was machen. Ja, ich bin auf jeden Fall auch happy damit irgendwie jetzt, ne, auch mit den neuen Leuten hier bei mir. Hey, das kann da gefühlt irgendwie alle 2 Monate irgendwie einen neuen Ordner aufmachen für die Einverständniserklärung, die ich dann irgendwie hier 10 Jahre im Keller horten muss. Boah, fürchterlich. Und jetzt wird das einfach bei mir, ne, ich meine, gut, mein Bruder hat das jetzt auf meinem, beziehungsweise meine Webseite läuft ja über seinen Webspace und da wird dann das jetzt alles gespeichert. Also da kann natürlich glücklicherweise keiner was mit anstellen.
Was denkst du, wie sich Tätowieren so in den nächsten Jahren entwickeln wird? Wo bewegen wir uns hin?
Also ich glaube, einmal was wahrscheinlich mindestens so bleiben wird und was voraussichtlich immer mehr werden wird, dass es immer mehr Leute gibt, die halt nebenbei ein bisschen tätowieren. Und das, was man halt vor vielen Jahren verurteilt habe, dass das einfach ganz normal ist. Ich meine, ich habe es ja jetzt auch schon hier. Ne? Ich habe 5 Arbeitsplätze und 9 Tätowierer. Können natürlich schlecht alle Fulltime arbeiten. Ja, dass man dann halt irgendwie halt irgendwelche Studenten hat, die irgendwie meinen, ein bisschen tätowieren machen zu wollen und das halt einfach auch okay ist und man denen halt auch dann den Platz bieten muss halt so. Und mache ich ja auch schon. Ja, dass man, was wahrscheinlich auch nicht weniger wird, dass man für kleines Geld irgendwo privat auf der Couch Schrott-Tattoos kriegt und das auch verdammt cool ist. Das ist halt auch wahrscheinlich wird auch immer mehr. Tja, und ich bin ja echt mal gespannt, wann es die ersten Tätowierer gibt, die nur noch zeichnen und dann von der Maschine tätowiert. Die Zeichnung an der Maschine abgeben und die Maschine dann die Haut tätowiert. Da bin ich mal gespannt.
Das wundert mich ein bisschen. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass die Maschine vor der Zeichen-KI kommt. Und jetzt ist es ja aber unterschiedlich. Also es ist ja eigentlich genau andersrum. Ne? Jetzt ist die geile Arbeit, den Entwurf zu machen und so. Das wird alles von der KI gemacht. Tätowieren muss das aber noch selber.
Das habe ja meine Freundin irgendwie gestern bei Instagram so ein Bild geschickt. Was sagt die Frau? I want a KI to do my dishes and laundry so I can write texts and do art. And I don't want a KI to do my art and writing so that I can do dishes and laundry. Ne?
Ja, aber genau, da bewegen wir uns ja gerade eigentlich hin. Das ist schon so ein bisschen gruselig. Ich muss aber auch sagen, das hat auch viele, also ich persönlich nutze das auch für den Arbeitskontext gerne. Ich mache Kundenanfragen eigentlich eher nicht, aber so offizielle Sachen öfters mal mit ChatGPT lasse ich mir vorformatieren.
Ich krieg dich krank. Ich mach's alles, ich hab bestimmt 5 Mal am Tag ChatGPT an halt so.
Ne? Ist so, also das sind die besten 20 alles. Euro, die man investieren kann.
Super geile 20 investierte Euro, ey. Ohne
Weil
Scheiß.
Dann kann ich mich wirklich um die ganze Scheiße kümmern, auf die ich keinen Bock habe. Das finde ich dann nämlich wirklich gut. So, dann sagst du halt einfach geil. Hier, ne? Möchte ich nicht.
Ja.
Ich muss nicht irgendwie an meine Steuerberatung jetzt hier, muss ich das selber schreiben. Ich kann eine Sprachnachricht aufmachen, sagen, pass mal auf, so und so, das und das möchte ich gerne denen mitteilen. So, mach das mal bitte in eine offizielle Form. Alles klar, passt so, fertig.
Ja, und tschüss. Ja. Wahrscheinlich wird es bald auch von mir Hörspiele von mir geben.
Oh, geil. Ja, cool.
Von mir und von meiner Freundin Katharina Kada. Und das ist auch eigentlich durch ein bisschen halt mit ChatGPT entstanden, weil ich irgendwie auf einmal da so die Geschichten halt von ChatGPT abschreiben lassen. Ne?
Ja.
Und ich habe irgendwie glücklicherweise gute Fähigkeit, ChatGPT gut zu füttern, um coole Geschichten rauszukriegen. Und Kada und ich haben irgendwann, kennst du Pokerface, die Serie?
Nee.
Bei Netflix muss man unbedingt gucken. Super, super witzig. Das ist irgendwie eine Frau, die accidentally immer in so zu einer Detektivin wird, unfreiwillig, ne? Die irgendwie, weil sie irgendwie die Special-Fähigkeit hat, zu 100% rauszuhören, wenn jemand lügt, dass sie dann neugierig wird und so accidentally in so zu einer Detektivin immer wird. Und haben Kada nicht gesagt, so, boah, das könnten wir ja auch. Und dadurch, daraus sind dann Sherlock Schabernack und Miss Nipnips entstanden.
Ah, daher auch dein Name, mit dem du dich hier angemeldet hast,
genau.
Sherlock Schabernack.
Genau, und da haben wir jetzt halt auch über ChatGPT schon, wir ändern das dann natürlich nochmal ein bisschen um, aber so diese groben Geschichten, ja, ich habe dann da so rein, wir sind halt auch Detektive ohne Detektei, wir sind mit einer Vorliebe auf für elektronische Musik und Festivals und
wo ihr euch da wohl habt
unsere Fälle kommen auf Festivals unfreiwillig auf uns zu. Genau. Und wir haben halt auch Special-Fähigkeiten, die bei uns durch Sekt-Mate aktiviert werden.
Sekt-Mate ist aber auch wild, ey.
Voll geil.
So ein bisschen wie 3 Fragezeichen für Raver, meinst du?
Ja, genau so. Und dann, wir haben da halt schon so 1-2 Geschichten fast fertig. Und dann halt auch so, also ich meine, die elektronische Szene, die wird's halt voll verstehen, halt so mit dem irgendwie auf der Suche nach dem verschwundenen Beat, ja, die neue Generation möchte ja nur noch den harten, schnellen Techno hören und wir suchen, also super, super witzig, ne? Wenn du da, wie gesagt, ChatGPT nur so ein paar witzige Sachen reinschmeißt, ey, da kommt ein Scheiß bei raus, Alter, das ist so witzig.
Finde ich geil, bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns da in naher Zukunft erwartet.
Genau, und wir haben jetzt tatsächlich unser Debüt dieses Jahr auf dem Moin Festival. Ich habe ja letztes Jahr auf den Festivals als Workshop schon Aufklärung über Polizeikontrollen gegeben, wie man sich da am besten zu verhalten hat und was man darf, was der Polizei darf und was nicht. Und dieses Jahr machen wir das in einem Sherlock Schabernack und Miss Nipnips Live-Hörspiel. Also wir machen auf dem Festival ein Live-Hörspiel, wo es dann aber in dem Hörspiel auch um hat halt auch einen Beitrag dazu, um was zu lernen, wie man Polizeikontrollen am besten sich verhält. Genau. Einem Festival.
Funktioniert das?
Funktioniert super. Ich bin da bestens gebildet. Ich habe ja vor ein paar Jahren fast meinen Führerschein verloren.
Hast du nicht? Ich dachte, du hättest den weggehabt.
Also ich meine, Corona hat mir da auch ganz gut in die Karten gespielt halt, ne? Also die Akte hat sich da, glaube ich, verlaufen. Ich hatte schon den Brief zur Führerscheinabgabe, aber dann ist es irgendwie doch nicht dazu gekommen. Genau, und in dem Sinne habe ich mich natürlich extrem mit...
Guten erwischt.
Ja, genau. Schön zwei, drei Züge am Tütchen und dann so ein E-Scooter gefahren. Im Nachhinein sage ich auch ganz klar, war nicht richtig. Aber naja, auf jeden Fall bin ich bestens gebildet und weiß, wie man immer glimpflich aus einer Polizeikontrolle rauskommt.
Ja, also wenn ihr Tipps dazu haben wollt, wisst ihr ja Bescheid. Das ist jetzt auch eine perfekte Überleitung zum Ende dieser Sendung. Wir haben ja bei uns immer, der Gast hat das letzte Wort und kann noch mal ein bisschen Werbung machen. Du hast ja schon die ein oder anderen Projekte gerade angeteased. Erzähl doch den Leuten vielleicht noch mal kurz, wo sie dich finden auf Instagram, wie man einen Termin bei dir bekommt, wo man diese Workshops machen kann, finde ich auch super interessant, und wo man dann das Hörspiel findet, wenn man da up-to-date bleiben möchte.
Wenn man da up-to-date bleiben möchte, genau. Also ich sag mal so, Sherlock Schabernack und Miss Nipnips, das wird man voraussichtlich dann auch irgendwann über mein Instagram, Selfless Narcissist, finden. Ansonsten über meinen DJ-Account Barbastian.music. Und ja, für einen Termin schreibt mir einfach bei Instagram. Das funktioniert da eigentlich für mich am besten. Ansonsten, wenn ihr natürlich aus der Ecke kommt, mag ich es immer noch am liebsten, persönlich im Laden vorbeizuschauen, in der Wellinghofer Straße 28, Dortmund-Hörde.
Jo, cool. Jo. Dann sage ich Dankeschön auf jeden Fall. Schön, dass du da gewesen bist.
Ja, ich danke dir vielmals. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und dann würde ich sagen, an die Leute, danke nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bleibt stabil. Bis dahin, haut rein. Tschüssi.
Tschüssi.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.